Darum geht's.
Okay, ich bin überzeugt.
Ja?
Nee, aber es ist...
Du Arschloch!
Couple Off!
Der Podcast.
Mit Matthias Renger.
Und Iris Gavnitsch.
Folge 114.
Families.
Weißt du, wonach ich rieche?
Nein, aber es ist ein sehr schöner Anfang. Wonach?
Nach einer Quibo. Und du hast mir noch gesagt, nee, ist das ruhig. Das habe ich genau richtig gemacht.
Ja.
Und jetzt rieche ich hier dieses Mikro und es riecht nach Quibeln.
Wie ihr euch denken könnt, meint ihr es damit Zwiebeln? Aber Quibeln ist ein Insider zwischen schon seit langer Zeit, ne?
Ich sag nur noch zu Zwiebeln Quibel.
Die Geschichte ist, meine Schwester hat mal für jemanden eingekauft, für einen älteren Mann. Und der hat ihr den Einkaufszettel gegeben und dabei durchs Haus gerufen, haben wir noch Quibel? Und nein, es gab keine Quibeln mehr, also hat er die auch mit aufgeschrieben. Und er hat sie wirklich mit Q-U Quibeln geschrieben.
Das ist das Poetischste, was ich seit langer Zeit gehört habe.
Und sie war dann einkaufen und schaut auf den Zettel und dann standen da auch Sachen wie Schwankingjongs. Der hatte lauter eigenen Namen für Sachen, die man einkauft. Okay, jetzt wisst ihr, was Quibeln sind. Was gibt's sonst Neues?
Ich bin dafür, dass die ganze Community nur noch Quibel sagt.
Ja, wir starten gerade so ein paar Bewegungen. Ne? Wir haben vorhin ein Foto bekommen. Es gibt die ersten Hundehäufchen mit Flaggen drin.
Ist so gut.
Es sind auch gleich drei verschiedene Flaggen. Anscheinend hatte ein deutscher, ein italienischer und ein französischer Hund hingekackt.
Das ist Schweizer Dreiländereck.
Ja.
Wenn wir schon bei Scheiße sind.
Ja.
Reden wir über unsere Live-Show.
Man merkt, dass du Werberin warst, ja.
Wir starten übernächste Woche auf dem Here and Now Festival am 2. September.
Das ist schon übernächste Woche, stimmt.
Ja, Mann. Wir müssen noch alles fertig machen. Das ist einfach so viel Arbeit, ne? Man sitzt den ganzen Tag da und wir haben ja mehrere Projekte, aber das ist sowas, das ist gerade die ganze Zeit am Arbeiten im Kopf. Welchen Shit-Move nehmen wir? Wie bauen wir das Ganze auf? Es wird auch nicht nur rein um Shit-Moves gehen, sondern wir haben auch wie immer ein Intro, dann wollen wir sehr viel Interaktion mit euch.
Das heißt zum Beispiel, ihr könnt eure eigenen Shit-Moves mitbringen und davon erzählen und wir reagieren frisch drauf. Überhaupt werden das alles frische Shit-Moves. Falls ihr die Live-Shows im März gesehen haben solltet, in München oder in Köln, das sind jetzt alles neue. Wir haben halt in der Zwischenzeit das Buch fertig geschrieben.
Ja.
Und alles ist jetzt auf einem völlig anderen Level. Und es wird nicht, man kann sich das ja vorstellen vielleicht, wenn man das noch nicht gesehen hat, ja, Podcast live auf der Bühne, das ist einfach eine reguläre Folge, die nur vor Publikum aufgenommen wird. Nein.
Kurz gesagt, wir wollen eigentlich, dass ihr mit anderen Augen den Abend verlasst. Nee, wie komm. Nein,
also bringt eure Messer mit.
Nein, ich wollte sagen, das war halt die mit anderen Augen. Nein, man sieht nicht, wie geht das denn? Also, dass du halt andere Leute siehst. Nein, also, dass du...
Dass du danach die Welt mit anderen Augen siehst. Meinst du das?
Ja.
Also entweder das oder ihr klaut irgendwem die Augen. Aber was du gerade noch gesagt hast, andere Leute zu sehen. Also, dass wir uns da begegnen. Ihr euch gegenseitig, wir uns miteinander. Wir werden hinterher Zeit haben, miteinander zu reden.
Und dass wir auch Fotos miteinander machen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr drauf.
Oh ja.
Ansonsten, Matthias, Wölki hat ein Pornoproblem. Das ist gerade die Schlagzeile schon wieder. Es ist leider gut getextet. Ich werde natürlich nicht sagen, welche Zeitung, aber es ist ein Wölki hat ein Pornoproblem, ist eine gute Schlagzeile einfach.
Also kein Artikel, den wir in die Shownotes hängen.
Nein, aber es werdet ihr sowieso jetzt in den Zeitungen überall finden.
Ich habe einen bekommen, einen Artikel von meiner anderen Schwester, den kann ich euch in die Shownotes hängen, von einem KI-Bot in Neuseeland, der Rezepte anbietet aus den Zutaten, die noch übrig sind in deinem Kühlschrank, unter anderem Chlorgaseintopf mit Menschenfleisch.
Moment.
Ja.
Das heißt ja, die KI hat irgendwo Daten her, wo es diese Kochrezepte mit Menschenfleisch gibt.
Ja. Entweder das, also die Grundlage ist ChatGPT 3.5, oder irgendwer hat halt angegeben, ja, in meinem Kühlschrank, wenn ich nachschaue, da ist halt Chlorgas und Menschenfleisch drin. Was soll ich damit kochen?
Oder ChatGPT hat so langsam eine Persönlichkeit entwickelt und denkt sich, okay, ich kriege jeden Tag so dumme Anfragen. Die Leute gucken immer nach so dummen Sachen. Die kriegen von mir jetzt richtig dumme Antworten. Vielleicht machen die das ja.
Ich finde, das ist nicht nur eine dumme Antwort, das ist eine Drohung. Euch koche ich.
Das stimmt, dann
hätten mit wir... Mit Quiebeln. Das wird ein richtig guter Eintopf.
Dann hätten wir ein scheiß Problem, Matthias.
Das wäre eine super Überleitung zu einem scheiß Problem oder zu unserer neuen Kategorie, je nachdem, was wir für Einsendungen haben. Wir haben doch letztes Mal von Post vom Arschloch gesprochen.
Wir haben auch Einsendungen zu Post vom Arschloch.
Dann machen wir doch das in der heutigen Folge, oder? Wir zelebrieren ja die neue Kategorie mit folgendem Jingle. Post vom
Arschloch.
Meine Post vom Arschloch wäre was für Iris gewesen. Ich habe mal bei jemandem gearbeitet, bei dem ich in der Probezeit gekündigt habe. Und der wollte meine Kündigung nicht akzeptieren. Und das ging auch richtig, richtig derbe noch ab. Und heute ist das eine sehr lustige Story, weil er wirklich meine Kündigung längerfristig nicht angenommen hat. Aber irgendwann ging es dann halt nur noch über Anwälte. Und immer wenn mein Anwalt ihn angeschrieben hat oder seinen Anwalt, hat er wiederum auf das jeweilige Schreiben wieder direkt an mich geschrieben. Und zwar immer mit Ihre königliche Hoheit und dann meinen Namen. Und das ist meine, also ich habe schon viel Post von Arschlöchern bekommen, aber das ist definitiv für alle Zeiten meine beste Post vom auch ziemlich größten Arschloch, für das ich jemals gearbeitet habe. Achso, und falls man das noch erklären muss, warum ich die königliche Hoheit war, weil ich mich erdreistet hatte, mir einzubilden, ich könne einfach so kündigen. Ist ja klar, ne? Wie gesagt, in der Probezeit, ich sag, so, das war's dann jetzt für mich hier. Ich gehe und er, ich werde erst mal prüfen, ob sie überhaupt kündigen dürfen. Ich hab das für einen Scherz gehalten zu dem Zeitpunkt. Dann ging richtig die Post ab. Haha. Und irgendwann konnte ich das auch nur noch hysterisch wegkichern und habe gesagt, natürlich kann ich gehen. Also weil es hat dann Formen angenommen, dass er mich auch nicht gehen lassen wollte und mich in seinem Büro eingeschlossen hat. Ja, und weil ich so frech war und mir erdreistet hatte, mir einzubilden, ich wäre hier der Bestimmer in der Situation, war ich dann eben die abgehobene königliche Hoheit.
Das war gerade super spannend, dich zu beobachten, Matthias.
Ja?
Du hast erst gelacht während der Sprachnachricht und jetzt sitzt du gerade da und ich sehe dein Gesicht. Ihr könnt es leider nicht sehen, aber man sieht es dem Matthias an, wenn ihm was gerade nicht passt.
Ja.
Und da ist gerade was und das ist das, wenn ich sehe gerade.
Ich fand es nicht cool, dass sie kündigen wollte, weißt du? Das passt mir nicht. Ich finde, sie ist echt eine königliche Hoheit. Nein, du hast schon recht.
Man sieht jetzt in seinem Gesicht, wie er gerne in dieser Situation wäre und wie er jetzt gerne mit diesem Chef mal ein Wörtchen reden würde. Ja. Und ich sehe das ganze Spiel gerade in deinem Gesicht.
Es hat mich an Situationen aus meinem eigenen Leben erinnert.
Mich auch. Bei mir war es nämlich genauso. Ich habe ihre Sprachnachricht ja vor 2 Tagen schon abgehört für die Folge, als ich es vorbereitet habe. Und dann habe ich erst auch gelacht. Und dann ist mir so ein bisschen das Lachen im Hals stecken geblieben, weil ich gemerkt habe, stimmt, ich wurde ja auch Prinzessin genannt.
Sowas, ja. Ich wurde auch immer Prinzessin genannt. Nein, aber im Ernst, also es war nicht das Wort königliche Hoheit oder Prinzessin oder so. Ein Erzieher im Internat, der nach Osterferien oder so, ich kam zurück in mein Zimmer und da war halt Schimmel an den Wänden, weil es geregnet hatte und die Wände durchgeweicht waren. Und ich habe ihn darauf aufmerksam gemacht und gesagt, irgendwie, da muss man jetzt halt eine Lösung finden, ob ich das Zimmer wechseln kann oder irgendwas. Der hat sich einfach über mich lustig gemacht. Und meine Nase, also ne, dass ich eine empfindliche Nase hätte, das war der, ich habe den schon mal nachgemacht. Was riechst du denn da mit deiner feinen Nase?
Und welches Label hat er dir gegeben? Weil das ist nämlich der sogenannte Label-Shit-Move.
Kann ich jetzt, also wenn ich das jetzt sage, das Label, das er verwendet hat, dann muss ich sehr viel erklären, warum. Das hat wieder eine Hintergrundgeschichte. Er hat gesagt, du mit deinem Quang-Ching-Näschen. Ist eine längere Geschichte.
Okay, wir lassen es einfach so stehen. Ja. Matthias hatte dann das Label Quang-Ching-Näschen.
Ja.
Oh Gott. Und bei mir war es zum Beispiel Prinzessin.
Ja.
Weil ich wollte damals bei einem Meeting dabei sein und habe gesagt, ich will selber die Idee präsentieren. Und dann war ich überall das Prinzesschen.
Ja.
Das Prinzesschen möchte jetzt selber ihre Idee vorstellen. Und das war aber was komplett Normales, was jeder gemacht hat. Und ich habe mir gedacht, nee, nur weil ich jetzt hier ein Praktikum mache, heißt das noch lange nicht, dass jetzt XY das für mich macht, sondern ich mache das selber, das habe ich erarbeitet.
Ja.
So, und bei ihr ist es ja auch so, sie will ja was ganz Normales. Sie will einfach nur kündigen. Und er verspottet sie daraufhin.
Mit diesem Label, königliche Hoheit. Ich habe auch gerade, ich muss die ganze Zeit lachen beim Zuhören jetzt, weil ich dieses Bild vor Augen habe. Es ist die Dornenkrone, die sie Jesus aufgesetzt haben, weil er sich als, oder er noch nicht mal sich selber, König der Juden bezeichnet hat. Und daher kommt dann diese Krone, die sie ihm zum Spott aufgesetzt haben.
Wo bist du gerade? Ich bin komplett raus. Wie bist du jetzt auf Jesus gekommen und auf diese Krone? Und was haben auf einmal Juden damit zu tun und jetzt? Was zur Hölle? Wo sind wir gerade?
Ey, komm, so weit ist der Sprung wirklich nicht. Pass auf. Königliche Hoheit.
Ja.
Ein König hat eine Krone auf.
Ja.
Es ist aber eine Spottkrone.
Ja.
Und das ist es, was sie bei Jesus damals gemacht haben, die Römer, bei der Hinrichtung, dass sie ihm zum Spott...
Ach, das war gar nicht so als liebevolle Geste gemeint.
Nein, Iris, eine Dornenkrone, die sich in dein Skalp bohrt, ist normalerweise nicht so eine liebevolle Geste.
Das wusste ich nicht.
Nein, also ja. Woher sollst du das auch wissen? Du hättest ja irgendwie auf eine katholische Mädchenschule gehen müssen, um sowas zu erfahren. Nur der einzige Unterschied, den ich gerade die ganze Zeit bemerke, ist, du wolltest was Normales, sie wollte was Normales, nämlich kündigen. Jesus wollte nicht einfach nur kündigen.
Ja, das ist... Wie wär's, wenn wir es einfach so hier beenden? Das,
ja, genau.
Das ist wirklich ja. die seltsamste Strecke überhaupt bisher.
Vielleicht konntet ihr uns folgen. Insbesondere mir, keine Ahnung. Wir gehen auch einfach völlig abrupt jetzt
du
auf unser Thema, oder?
Dieschen, ja.
Stimmt.
Oh Gott.
Aber okay. Du hast den Ton gesetzt. Quibeln. Was zur Hölle? Das ist alles gerade ein bisschen assoziativ.
Komm, wir werden jetzt geordnet sein. Es geht jetzt nämlich um Familie im Thema.
Das Thema.
Families. Zucht und Ordnung in der Familie. Ja. Nee, so fangen wir nicht an. Und wir fangen nochmal an.
Das Thema.
Families. Werbung. Matthias, ich hab die Schnauze voll.
Ich liebe deine Anfänge von Werbungen. Was? Okay, meine Aufmerksamkeit hast du. Wovon hast du denn die Schnauze voll?
Du hast dir beim letzten Mal ein gutes HelloFresh-Gericht nur für dich alleine gemacht.
Ja.
Und ich habe dich dabei jetzt erwischt, wie du es wieder machen wolltest. Ich weiß, was das
so
bedeutet.
Gut war. Was denn?
Du willst nicht mehr für mich kochen. Und deswegen ändern wir das jetzt. Ich koche das nächste HelloFresh-Gericht.
Alles klar, einverstanden. Ich habe mich schon bereit gemacht zu widersprechen, aber das finde ich einen guten Deal.
Ich suche jetzt was aus.
Mhm. Ich gebe dir meine Zugangsdaten.
Gnocchi-Pfanne mit grünem Spargel.
Wie heißen die?
Gnocchis.
Gnocchi. Okay, das klingt sehr gut. Mit grünem Spargel, liebe ich.
Ja, oh, ich auch.
Was ist das zweite Gericht?
Ja, das kannst du wieder raussuchen. Das kannst du wieder kochen dann.
Mach ich. Dann nehme ich das cremige Pilzrisotto mit...
Das grimmige Pilzrisotto?
Habe ich grimmig gesagt? Cremig steht so. Da. Aber das finde ich auch gut. Ich nehme das grimmige Pilzrisotto mit den wütenden karamellisierten Birnenspalten und den extrem frustrierten Walnüssen. Ich finde, dass du ziemlich anspruchsvoll einsteigst mit grünem Spargel. Glaubst du, das kriegst du hin? Gleich beim ersten Versuch?
Ja, na klar. Ich sehe das doch bei dir mit den Rezeptkarten. Das ist doch keine Kunst.
Super, fühle mich gedisst, danke. Außerdem habt ihr gerade mitbekommen, wie praktisch dieses flexible Abo-Modell ist, denn die Bestellung, die wir da gerade machen, ist für in 3 Wochen und dazwischen pausieren wir. Und an dem Tag, an dem wir aus dem Urlaub zurückkommen, steht bei unserer Ankunft auch ein Karton von HelloFresh vor unserer Tür.
Wir haben natürlich auch wieder einen Code für euch und zwar HF. Couple off. Alles zusammengeschrieben, alles groß geschrieben.
Ich buchstabiere also nochmal. HFCOUPLEOF.
Und damit spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro.
In Österreich und in der Schweiz warten auch Rabatte auf euch. Und der Versand der ersten Box ist damit kostenlos.
Und der Code ist für neue und ehemalige Kunden gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen der Codes findet ihr in den Shownotes.
Das war Werbung.
Ich möchte mit dir über die Zott-Sahne-Joghurt-Familie reden.
Voll bepackt mit tollen Sachen. Die, ja?
Genau. Ich glaube, manche werden diesen Spot gar nicht kennen.
Stimmt.
Aber dieser Spot war für mich das Sinnbild der perfekten Familie.
Das ist völlig irre. Ich mache mir gerade auch erst bewusst, wie viele Leute uns zuhören, die vielleicht so jung sind, dass sie nicht dieses kollektive Gedächtnis haben. Leute aus ihres und meiner Generation haben Songs aus Werbungen ins Gedächtnis gebrannt Und wir kennen diese Songs und können sie mitsingen, so wie heute andere Adele- und Taylor Swift-Songs.
In diesem Spot passiert Folgendes. Eine Familie kommt nach Hause, voll bepackt mit tollen Sachen, macht sich einen Joghurt auf und genießt diesen Joghurt zusammen auf der Couch.
Einen alle zusammen.
Ich glaube, jeder nimmt sich ein.
Natürlich, möglichst.
Ich weiß nicht mehr, wie es genau war. Auf jeden Fall war es so.
Es wird so ein dystopisches Bild von einem Becher und alle haben einen Löffel und bekämpfen sich gegenseitig.
Nein, Matthias, du versaust alles. Ich versuche hier gerade ein ganz dramatisches Bild aufzubauen.
Entschuldigung, eure königliche Hoheit. Bitte, leg los.
Also, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist ja eine ganz perfekte Familie in diesem Spot gewesen. Mhm. Mutter perfekt, Vater perfekt. Und dann sind auch alle noch blond in dem Spot. Also die ultimative Perfektion der 90er. Ja?
Und nicht nur 90er.
Und ich saß halt da als kleines Kind und bei mir halt der Vater gestorben, meine Mutter arbeitet im Kiosk, mehr oder weniger so eine Bruchbude zu Hause. Mhm. Und ich hatte nicht diese Couch und diese glückliche Familie. Und wenn ich bei meinen Freunden zu Hause war, das war noch bis im Teenageralter so bei mir, dann habe ich auch nicht die Zott-Sahne-Joghurt-Familie gesehen. Es gibt ja dieses eine Bild von meiner damaligen Freundin, wo wir zusammen zu Hause sitzen und die Beatles hören. Mhm. Und zu Hause hängt bei ihr eine riesige Reichsflagge im Wohnzimmer. Der Vater wählt MPD.
Du weißt schon, echt alle denken gerade an die Zott-Sahne-Joghurt-Werbung, halt mit der NPD-Version. Höcke kommt nach Hause. Ja. Ich gehe dir nicht weiter rein, erzähl. Ja.
Ich will das ganz dramatisch aufbauen, ja. Du machst das wirklich komplett kaputt.
Ich will gar nicht. Ich kann mich nur so schwer zurückhalten. Das sind so viele Vorlagen.
Aber ich versuche das, so war das früher.
Ja.
So, das war alles, war so krass kaputt einfach. Da war nichts von Zott-Sahne-Joghurt-Familie.
Ja.
Weißt du? Also das, oh, überall war es so. Egal, wo ich nach Hause gegangen bin, habe ich gemerkt, strange. Und dann gab es ab und zu mal so die ein oder andere Familie, wo ich dann älter wurde, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, jetzt habe ich sie gefunden. Die Zott-Sahne-Joghurt-Familie. Die sind das. Und dann habe ich aber nach und nach gesehen, die haben ja auch schwerwiegende Probleme.
Ja.
Und manchmal war es wirklich so, dass die Zott-Sahne-Joghurt-Familie, die so aussah, als ob sie eine wäre, dass die noch kaputter war als viele andere kaputte Familien, die ich gesehen habe.
Boah, das stimmt, glaube ich. Ja. Es gibt auch irgendeinen berühmten Roman, der so anfängt mit einem Satz, der perfekt zu dem passt, was du gerade sagst. Ich glaube, es ist Anna Karenina. So in Richtung, alle glücklichen Familien sind gleich, aber jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Aber ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht, dass es eigentlich keine glückliche Familie gibt. Nur nicht so mit diesen Kontrasten, wie du sie beschreibst. Also ich habe nicht meine eigene Familie als, wie nennst du die immer, die Flodders, ne?
Ja, ich sage immer über meine Familie, dass sie eigentlich wie die Flodders sind. Und die Flodders, das war so eine Serie.
Die ich noch nie gehört
habe. So richtig assigen Familie mit Charme.
Vorhin habe ich dich gefragt, wer sind denn jetzt eigentlich die Flodders? Weil wir in der Besprechung gesagt haben, das wird sicherlich fallen. Und dann hast du mir einen Trailer gezeigt. Es war etwas völlig anderes, als ich mir vorgestellt habe. Eine typisch deutsche Redewendung ist wie bei Hempels unterm Sofa. Also die Hempels sind repräsentativ für, da ist nun wirklich nicht der Zott-Sahne-Joghurt. Aber die Flodders, das ist einfach irgendeine bedrohliche Familie, die in die friedliche Nachbarschaft einzieht, ne? In Holland.
Ja, die sind einfach ein bisschen assig die ganze Zeit. Und ich habe immer gedacht, warum ist meine Familie so? Warum können die nicht normal sein? Genau. Warum kann meine Mutter nicht Joghurt mit nach Hause bringen?
Warum von wo nach Hause? Aus dem Kiosk halt.
Warum muss die immer so schräge Sachen machen und so?
Also das ist der Unterschied. Ich habe das Ganze nicht wie du aus dem Leiden daran, dass meine eigene Familie die Flodders sind, empfunden. Aber ich hatte die gleiche Erkenntnis. Die Familie, mit deren Kindern ich, als ich klein war, am meisten zu tun hatte, gespielt habe und wir uns gegenseitig besucht haben, war für mich, ähnlich wie bei meiner Familie, einfach harmonisch, man hält zusammen, es ist alles gut. Das war mein Bild von Familie. Und dann, als ich irgendwann Teenager war, habe ich erfahren, ja, da war jetzt auch Scheidung und ganz schlimm und die jüngste von denen hatte Bulimie und so. Und dann hatte ich so gedacht, also Familie zerbricht offensichtlich und die sind kein Einzelfall. Das ist total repräsentativ.
Ja, ich finde es sogar eher krass, jemanden kennenzulernen, wenn er sagt, hey, ich bin super behütet aufgewachsen. Meine Familie war wirklich fantastisch. Wir reden offen miteinander, da funktioniert alles. Mhm. Wenn das wirklich einfach so ohne Probleme funktionieren würde. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, wo das so ist.
Ja.
Vielleicht bin ich aber auch in den Bubbles unterwegs, wo es einfach immer kaputt ist. Ich weiß es nicht.
Haben wir denn von irgendjemandem eine solche positive, rundum harmonische Nachricht?
Nein. Nein.
Niemand hat uns von einer schönen Familie erzählt.
Also schön, aber dann merkst du immer, da ist halt doch was kaputt gegangen oder zerrüttet und dann hat man es wieder repariert. Aber so wirklich, wo man sagt, ohne Probleme von Anfang an, gab es keine einzige Nachricht.
Ich muss aber einschränken, wenn wir das gerade so darstellen, das ist ja auch nicht so wirklich eine Nachricht wert. Ne? Wenn man sagt, wir machen jetzt eine Podcast-Folge über Familien, dass man sich melden würde und sagen würde, hey, ich wollte euch sagen, bei mir in der Familie ist alles in Ordnung. Das ist ja keine Geschichte. Wir erzählen uns halt natürlich viel lieber von den Problemen im Allgemeinen, auch den unterschwelligen, vom Dysfunktionalen, vom Konflikt. Also weil Geschichten leben halt von Konflikten. Was willst du denn die Zort-Sahne-Joghurt-Werbung als Geschichte erzählen?
Ja, aber ich musste wirklich sehr alt werden, um irgendwann mal zu begreifen, dass das nicht mein Ziel im Leben sein kann, die Zort-Sahne-Joghurt-Familie zu werden. Mhm. Dieser Spot, das ist so krass, der hat so viel mit mir gemacht. Das ganze Jahrzehnte habe ich damit verbracht, um dieses Ideal irgendwann mal spüren zu können.
Ist das deine Origin-Story, auch warum du in die Werbung gegangen bist, weil du gemerkt hast, das macht so viel?
Nein, ich glaube, es war einfach dieses, hey, ich will das auch so perfekt haben, so schön haben, so weniger Leid. Mhm. Einfach nicht mehr leiden. Und ich habe damals, hattest du das auch, dass du immer gedacht hast, nur du hast diese Probleme und die anderen haben es nicht, weil du es ja ständig auch im Fernsehen gesehen hast. Du hast ja dieses Ideal, dieses Perfekte hast du die ganze Zeit gesehen.
Ja.
Und ich habe immer gedacht, warum musste das bei mir jetzt so anders sein? Und irgendwann mal, wie gesagt, habe ich dann festgestellt, nee, es ist überall.
Das ist bei mir auch wirklich diese Erkenntnis gewesen. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen alt werden und bis zum Ende denken, dass ihre Probleme nur ihre Probleme sind und dass alle anderen keine Probleme haben oder nicht ansatzweise vergleichbare.
Ja, ja, das glaube ich auch. Ich habe zur Vorbereitung der Folge mein Tagebuch gelesen. Und ich habe ein Tagebuch, das ist jetzt schon fast 20 Jahre alt.
Oh, krass.
Digital. Und ich habe einen Tagebucheintrag rausgefischt, der jetzt schon 15 Jahre alt ist. Und ich habe überlegt, ich lese den mal vor. Er heißt Spaghetti.
Geht es noch um die Miraculi-Werbung?
Pass auf, ich lese vor. Spaghetti. Ich koche. Du liebst es, wenn ich uns etwas zum Essen zubereite. Ich stehe am Herd deiner Mutter und rühre die Maggi-Mischung in das Hackfleisch.
Ich wusste es.
Und passe dabei auf, dass ich nichts dreckig mache. Am Herd deiner Mutter. Ich bin mehr damit beschäftigt, die Spritzer der Tomatensauce aufzufangen und wegzuwischen, als für uns beide zu kochen. Du liegst auf der Sitzbank und schläfst. Du liebst es, wenn wir beide gemeinsam kochen. Dein Vater spielt Sudoku im Wohnzimmer. Er raucht und schweigt. Ich koche eine kleine Portion für ihn mit, doch er wird sie wieder nicht essen. Er isst schon seit Monaten nichts mehr. Du denkst, es liegt an seiner gescheiterten Ehe mit deiner Mutter. Sie haben sich nichts mehr zu sagen und das verdirbt den Appetit. Deswegen möchtest du nicht mehr mit ihnen gemeinsam essen. Du erträgst den Anblick nicht mehr, wenn er sein Essen stehen lässt. Du wachst auf und gehst raus, um kurz eine Zigarette zu rauchen. Ich weiß, dass du dir einen Joint anzünden wirst und du weißt, dass ich es weiß und es nicht mögen werde. Aber du tust es trotzdem, jeden Tag und sagst mir immer, wie froh du bist, dass du seit über einem Jahr damit aufgehört hast. Ich serviere das Essen. Dein Vater überwindet sich und isst eine Gabel von den Spaghetti. Er ist satt und du schaust ihn an mit deinen glasigen roten Augen. Du willst reden über sein Unglück mit deiner Mutter, was sie dir damit antun. Aber du schweigst und isst die Spaghetti. Deine Mutter schaut auf den Herd, begutachtet, ob alles sauber ist und lobt das Essen. Ich schaue dich an, sehe deine roten Augen und wie du dich hastig über den Teller beugst, um schnell diese Spaghetti isst. Mir wird klar, dass dies unser letzter gemeinsamer Teller Spaghetti ist. Dein Vater schaut auf den Teller, er zündet sich seine letzte Zigarette an und schweigt. Morgen geht er zum Arzt, weil er nichts mehr isst. Und der Arzt wird ihm sagen, dass er Krebs hat.
Boah, ich liebe diesen Text. Du hast mir den vor langer Zeit schon mal vorgelesen. Ich war total ergriffen davon damals. Ich bin's wieder. Da steckt auch im Prinzip alles drin, was mich an diesem Thema heute interessiert und worüber ich reden will.
Was steckt da für dich drin?
Also einmal das, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Es fängt ja einigermaßen idyllisch an mit Kochen. Harmlos. Und dann hast du lauter eigentlich nur Andeutungen, teilweise auch ziemlich explizit, rote Augen kiffen und du denkst, ich weiß nichts und am Ende richtig drastisch, morgen sagt er, es wird Krebs sein. Das war dann auch so, ne?
Ja, das war so. Der Vater hatte nichts mehr gegessen und ich habe immer zu der anderen Person gesagt, ich sage jetzt keinen Namen hier, habe ich immer gesagt, du, das ist nicht nur eine Stimmung, da stimmt was nicht. Und dann ist er zum Arzt gegangen und für mich war das damals ganz schlimm, weil ich den Vater unglaublich mochte. Wir haben uns so gut verstanden. Der hat immer geraucht, Sudoku gespielt und wenn wir zusammengesessen haben, haben wir wahnsinnig viel gelacht und über ganz viele Themen geredet. Und ich habe immer gemerkt, der blühte so auf, wenn wir miteinander gesprochen haben. Und ja, er hat dann Krebs bekommen, ja.
Ja.
Und ist leider auch verstorben, ja.
Und für mich gibt es in deinem Text zwei Sätze, die so richtig auf den Punkt bringen, was mich noch an dem Thema interessiert, neben diesem Entdecken von Abgründen in der scheinbaren heilen Welt. Das ist einmal diese Entscheidung von dir, dass du sagst, mir wird klar, das ist unser letzter gemeinsamer Teller Spaghetti. Weil das so von einer Persönlichkeit erzählt, die eine ziemlich deutlich sprechende innere Stimme hat und von einer Entscheidung, sich aus einem System zu lösen. Und du kommst halt auf die Welt und direkt in ein System hinein. In das System Familie. Und für viele ist das dann eigentlich der wichtigste Schritt, irgendwann zu sagen, daraus befreie ich mich jetzt, daraus löse ich mich, ich brauche Individuation. Ich bin nicht nur ein Teil dieses Systems, ich bin auch etwas Eigenes, das da in Fängen steckt. Und das ist der andere Satz. Wenn du ihn beschreibst, an den du dich da richtest, mit dem Du, wenn du sagst, ich beobachte, dass du eigentlich deinen Eltern sagen willst, was sie dir damit antun, aber du sagst es nicht. Und wenn ich vorhin lachend gesagt habe, ist das deine Origin-Story mit Zott-Sahne-Joghurt? Für mich, Iris, ist das unausgesprochene Zwischenmenschliche. Sagen wollen, nicht sagen können, noch nicht die Worte dafür haben und sich nicht trauen. Und es sind uralte Systeme, teilweise von Generationen übertragen. Das ist meine Origin-Story, warum ich Schauspieler geworden bin. Und warum ich mich für Kommunikation interessiere. Ja. Auch für Shit-Moves, ne? Auch in Sachen Schauspiel, diese Stücke, zum Beispiel Henrik Ibsen, solche Autoren, das sind meine Lieblingsautoren, weil es genau um solche Sachen geht, so Kammerdramen, in denen zwar viel ausgesprochen wird, aber noch viel mehr unausgesprochen bleibt. Und das kannst du alles erforschen. Ich finde das unglaublich bereichernd und inspirierend.
Ich auch. Und bei ihm war es damals so, jetzt aus der Spaghetti-Geschichte, ich bin daran so kaputt gegangen, dass er sich nie von dem Blick lösen konnte, dass er ja nicht nur ein Opfer ist und das Kind seiner Eltern, die nichts auf die Reihe bekommen und auch jetzt mit ihm nicht gut interagieren können, sondern dass er sich eigentlich von dem ermächtigen könnte und den irgendwie auf Augenhöhe begegnet, dass er sie als Menschen wahrnimmt.
Genau.
Und ihre Probleme sieht. Und das, was du gerade gesagt hast mit diesen Systemen, also das...
Sich dadurch daraus abzulösen, ne?
Genau, weil sie stecken ja selber, die Eltern stecken selber in Mustern drin.
Ja.
Ich habe dann immer zu ihm damals gesagt, hey, wir gehören doch zu der Generation, die sich viel offener, viel mehr mit Therapie auseinandersetzen kann.
Ja.
Wir sind viel freier, als unsere Eltern es waren. Zum Beispiel meine Mutter hat auch viele Sachen früher gemacht, wo ich immer gedacht habe, warum? Die wurde so streng erzogen. Und heute würde ich sagen, Quatsch, hätte sie gar nicht machen brauchen. Aber ich sehe sie heute als Mensch. Ich sehe, woher das alles kam und warum und weshalb. Und ich verstehe das alles. Und dadurch, dass ich das verstehe, haben wir ein so gutes Verhältnis inzwischen, weil wir einen Zugang zueinander haben.
Ja.
Und das kann nicht bei jedem funktionieren. Ich habe auch Sprachnachrichten, wo man sehr raushört, dass das nicht funktionieren kann.
Gar nicht auch funktionieren können wird in Zukunft, oder
wie? Das weiß ich nicht.
Da spiel mal eine ein.
Werbung.
Was macht ihr denn da? Sagt mal ehrlich, was macht ihr da eigentlich, während ihr Couple aufhört?
Habt ihr eine Fußmaske drauf?
Sagt direkt aufs Produkt. Finde ich gut. Ihr könntet die Zeit beim Podcast hören ja für Wellness, für Skincare nutzen.
Ich habe zum Beispiel gerade die intensiv pflegende Fußmaske von Schebens drauf.
Und zwar auf den Füßen. Und tut gut, oder?
Ich habe danach ganz zarte Füßchen. Ich liebe das, meine Füße zu pflegen. Es gibt auch zwei neue Produkte von Schebens. Und zwar die pflegende Fußbutter. Und dann gibt es so regenerierende Fußpatches.
Das ist doch wirklich der optimale Zeitpunkt, das beim Podcast aufnehmen oder für euch beim Podcast hören einzusetzen. Außer ihr hört Couple Off, wenn ihr am Steuer sitzt. Dann würde ich nichts mit den Füßen machen. Aber wir haben euch ja bisher vor allem von den Gesichtspflegeprodukten von Schebens erzählt. Diesmal geht es ums andere Ende des Körpers. Da gibt es zum Beispiel gerade für den Sommer gut die Anti-Hornhaut-Fußmaske. Die löst Hornhaut ganz sanft, aber super effektiv mit Milchsäure ab.
Dann gibt es noch die Peeling-Fußmaske und die ist super einfach anwendbar. Eigentlich alle Masken.
Ja, auch diese regenerierenden Fußpatches, die du gerade erwähnt hast, die sind zum Beispiel für bestimmte Stellen einfach zum Aufkleben, zum Beispiel an der Ferse. Und das peelt da dann auch die Haut ganz sanft und hinterlässt so ein geschmeidiges Gefühl.
So, wenn ihr jetzt Lust auf weiche und geschmeidige Füße habt,
dann macht euch auf euren harten und ungeschmeidigen Füßen auf den Weg in die Drogerie. Denn da findet ihr all diese Schebensprodukte und natürlich auch online.
Den Link und alle weiteren Infos findet ihr in unseren Shownotes.
Das war Werbung.
Ich erzähle mal davon, wie ich meinen Vater wieder gesehen habe. Denn ich habe den Kontakt so ziemlich zu meinen Eltern abgebrochen, nachdem ich einen Burnout hatte. Und die sind damit gar nicht klargekommen. Die haben sehr viel Leistungsdruck immer auf mich aufgebaut. Das ist ja egal, also da war viel los. Deswegen bin ich immer nicht zu den Familienfeiern gegangen, weil meine Eltern auch da sein werden. Aber das war halt auch schlecht für meine Psyche, weil ich mich dann sehr ausgeschlossen und einsam gefühlt habe. Und ja, deswegen gehe ich da jetzt auch immer wieder hin. Und das war jetzt das erste Mal so. Und es war okay, aber es war befremdlich, jemanden wiederzusehen, der einem eigentlich so vertraut ist und zu realisieren, der ist im Prinzip ein Fremder für mich. So, es war ganz komisch, ich kann es auch ganz schwer erklären, aber ja, es war sehr befremdlich irgendwie. Also ja, falls ihr meine Sprachnachricht mit reinnimmt, würde ich allen, die keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern haben, irgendwie alles Liebe und ganz viel Kraft wünschen, weil es ist ein komisches Gefühl, sich quasi selbst zu einer Weisen, in Anführungsstrichen, zu machen. Also ich bin jetzt erwachsen und so, also es ist wahrscheinlich schlimmer, wenn man irgendwie noch jünger ist, aber trotzdem ist schwierig und befremdlich und ganz viel Kraft an alle, die sowas auch gerade durchmachen und ja.
Ja, ich verstehe, was du meintest, als du gesagt hast, dass es bei manchen vielleicht nicht funktionieren kann. Weil, also wenn es so weit geht, dass es Kontaktabbruch gibt.
Ich glaube, sie hat sich geschützt.
Also ja, auf jeden Fall.
Ja, wir können es ja nicht richtig einsehen, was genau alles damals passiert ist. Aber so, wenn man jetzt ihr einfach zuhört,
ja,
dann höre ich eine Person, die sagt, ich habe einen Burnout gehabt. Meine Eltern haben was damit zu tun. Die haben das nicht verbessert.
Ich bin richtig hellhörig geworden bei einer Sache. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit dem Unausgesprochenen. Ich habe es auch, glaube ich, richtig verstanden. Sie sagt uns, ist egal. Ich spiele jetzt gleich die Stelle ein, die ich meine. Mhm. Ist egal bezieht sich auf, ich will hier das jetzt nicht weiter ausführen. Und trotzdem klingt diese Stelle für sich genommen sehr sprechend. Das hier ist sie.
Die haben sehr viel Leistungsdruck immer auf mich aufgebaut. Das ist egal. Also
diese Stelle, also sich selber das auch sofort reflexhaft abzusprechen, wie in dem Tagebucheintrag von dir, eigentlich sagen zu wollen, hey, das macht ganz viel mit mir, wie ihr als Eltern seid, aber man kann es nicht sagen.
Mhm.
Man sagt lieber, ist egal.
Mhm.
Das ist halt existenziell. Also was ich meinte mit, wir kommen auf die Welt und das erste System und das wichtigste System für immer, in das wir reinkommen, ist das der Familie. Wenn wir da nicht akzeptiert werden, angenommen werden, dann ist es lebensbedrohlich. Das checkt man schon als Säugling. Nicht als kognitiven Vorgang, nicht als so eine Aussage, ne? Du hast noch gar nicht die Worte dafür, aber du verstehst es auf jeder Ebene. Du musst dich hier den Regeln in diesem System anpassen. Und dann stimmt genau, was du sagst, mit dem sie schützt sich. Man schützt sich, wenn man irgendwann im Laufe der Zeit merkt, wenn ich mich hier anpasse, dann gehe ich daran aber kaputt.
Ja.
Und dann musst du halt raus. Wenn du das System nicht verändern kannst, dann musst du raus aus dem System.
Weißt du, wenn einzelne Personen eine Familie haben, wo das einfach nicht mehr funktioniert, dann brauchen wir doch eine Gesellschaft, die das auffangen kann.
Ja.
Das stimmt mich oft so traurig, wenn ich dann merke, okay, das funktioniert teilweise schon. Es gibt Bubbles, wo das gut funktioniert. Aber wir haben teilweise noch so große Probleme, das überhaupt anzuerkennen. Weiß ich nicht, wenn es jetzt um Drogenkonsum geht oder bei Alkohol oder so, da siehst du ganz viele Geschichten, da sind meistens kaputte Familien dahinter, wo ganz viele schlimme Sachen passiert sind. Und anstelle, dass man sich darüber lustig macht oder sagt, ach guck mal, die kriegen sich ja selber irgendwie gar nicht. Warum nehmen die das überhaupt? Warum machen die das überhaupt? Dass man eher darüber nachdenkt, wo kommt das her? Und wie können wir als Gesellschaft helfen, dass wir die Menschen ja schon in eine gewisse Form retten können? Dass wir die auffangen können?
So hast du es im Kiosk früher oft erlebt, ne?
Ja, ich fand es schon so. Ich fand es früher schlimm, wenn man gesagt hat, ach Mensch, das ist ja einfach nur ein Alkoholiker oder eine Alkoholikerin. Das kommt ja irgendwo her.
Ja.
Also das waren immer krasse Geschichten, die passiert sind und die konnten das nicht verarbeiten. Und das war ja auch noch eine Generation, da war ja auch Therapie verpönt. Da durfte man ja nicht zur Therapie und die meisten können sich es ja noch nicht mal leisten.
Ja.
Und ja, da habe ich mir oft gedacht, warum sind wir als Gesellschaft da so? Warum zeigen wir mit dem Finger auf diese Leute? Warum helfen wir diesen Leuten nicht?
Ich habe die Antwort. Weil diese Gesellschaft aus Familien besteht. Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft. Die setzt sich zusammen aus lauter Familien. Und jede Familie für sich hat Probleme. Das ist das doch. Also selbst die glücklich scheinenden Familien sind auf irgendeiner Ebene unglücklich. Oder wie du vorhin meintest, vielleicht sogar noch unglücklicher, wenn sie glücklich scheinen. Und man benutzt dieses auf andere zeigen und sie verurteilen für das, was die für Probleme haben, um sich den eigenen Problemen in der Familie nicht stellen zu müssen und sie lösen zu müssen, weil das schmerzhaft wäre. Also da schützt man sich auch an der Stelle. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Gründe dafür.
Glaube ich auch, weil es so wehtun wird.
Ja.
Wir haben ja so viele Sprachnachrichten bekommen, die in so eine Richtung gehen. Ich spiele mal eine weitere ein.
Okay.
Hallo Iris, hallo Matthias. Hier meine Einschätzungen und Erfahrungen zum Thema Familie. Ich habe mir die Dinge aufgeschrieben und werde sie nun bestmöglich ablesen, weil mir das Thema so wichtig ist. Familie ist toll. Familie sollte unterstützen, sollte lieben. Familie sollte Rat geben, Familie sollte warnen, Familie sollte anstupsen. Ich liebe Familie. Aber, und hier kommt der Twist, Familie kann ebenso verletzen und zerstören. Den Kontakt zu einem direkten Verwandten und in gewisser Weise zu seinem Teil unserer Familie habe ich abgebrochen. Denn dort hieß es, Familie zweifelt, fordert, hemmt, interessiert nicht, nimmt nicht ernst, akzeptiert nicht. Und wenn Familie so etwas tut, kann das krank machen. Also habe ich Medizin genommen. Und diese Medizin heilt mich. Auch wenn die Medizin verdammt große Nebenwirkungen hat. Nebenwirkungen, die ich meinen jungen Kindern erklären muss, die den Beipackzettel definitiv noch nicht verstehen. Aber sie haben einen gesunden Papa. Ich hoffe sehr, dass sie das sehen und den Beipackzettel nicht wegschmeißen und irgendwann verstehen. Gruß aus NRW.
Er hat dann dazu noch schriftlich ergänzt, mit Medizin meine ich in diesem Fall übrigens den Kontaktabbruch, sollte das nicht deutlich geworden sein. Und mit Nebenwirkungen, dass ich meinen Kindern einen Kontakt aus der Familie verwehre. Und mit Beipackzettel, dass sie meine Geschichte und den Abbruch hoffentlich später verstehen werden und mich nicht verfluchen. Ich glaube, das ist gut, nochmal zu ergänzen dazu, ja.
Ist auf jeden Fall eine starke,
ja.
Ein starker Beitrag, ja. Familie kann echt krank machen. Und ich finde, wir können doch nicht von uns selber immer auf die anderen schließen. Wenn jetzt zum Beispiel die eigene Familie irgendwie funktioniert und wir jemanden kennenlernen, wo es wirklich gar nicht geht und jemand sagt, ich muss Abstand von meiner Familie nehmen, dass man dann nicht so übergriffig ist und behauptet, Familie ist alles. Familie ist das Wichtigste. Du musst jetzt zusammenhalten. Und es gibt einfach Konstellationen, das geht nicht. Da geht eine Person daran kaputt.
Ja.
Und ich finde, diese Offenheit müsste mehr da sein, weil die ist nicht so ganz da.
Aber das ist auch schon wieder das Kernproblem. Genau wie du es benannt hast, von sich auf andere zu schließen. Das haben wir, ich finde, wirklich als großen Kern in dieser Folge gerade. Weil du dieses kleine System Familie hast und in dem bist du mit dieser angeborenen Systemlogik. Du verstehst nur das, was da passiert und noch nicht mal das ganz. Du kannst da nicht mal alles in Worte fassen. Es ist ein Riesenschritt und ein echt schwieriger Prozess, der ganz viel voraussetzt, irgendwann daraus rauszutreten, dich abzulösen und andere zu sehen, andere zu verstehen und zu nicht nur intellektuell, sondern auf jeder Ebene zu begreifen, oh, andere funktionieren komplett anders.
Mir fällt das jeden Tag so schwer. Also zum Beispiel bei mir. Mit meinem Bruder habe ich jeden Tag und mit meiner Mutter jeden Tag mindestens 5-mal Kontakt. Mhm. Immer direkt nach dem Frühstück, dann entweder wir sehen uns oder ich telefoniere, wir lachen uns 5-mal am Tag kaputt oder ich weiß es nicht. Also es ist wirklich, es ist so eng. Mhm. Und dann früher war ich so, dass ich immer gedacht habe, warum sind andere nicht so? Und da ist doch was kaputt und die sind irgendwie seltsam und so. Bis ich irgendwann mal verstanden habe, nee, ich sollte einfach verdammt dankbar sein, weil das überhaupt nicht selbstverständlich ist.
Ja.
Und dass andere mit ganz anderen Sachen zu kämpfen haben. Und ich finde, Familie und Beziehung, das sind so die zwei großen Bereiche im Leben. Mhm. Wenn da der Knacks drin ist, dann ist das ganze System, ich würde nicht sagen kaputt, aber es ist, dann wird es richtig schwer. Dann hat man einen echt harten Kampf.
Jetzt gibt es aber eine Entwicklung in der Gesellschaft und du hast sie vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, nur negativ noch, dass die Gesellschaft ja es einem dann so schwer macht, indem sie so urteilt und ne. Aber früher war einfach die Offenheit für Therapie als einen Weg, den man wählen könnte, um sich zu befreien, das war einfach noch nicht so akzeptiert. Das war verpönt, wie du gesagt hast. Mhm. Und das ist ja positiv ausdrückbar. Mittlerweile ist es weniger verpönt. Mittlerweile ist das ein ziemlich akzeptierter Weg. Und das ist voll gut und wichtig. Jetzt haben wir halt andere Riesenprobleme.
Ich finde es auch immer so ein bisschen so reich sein, wenn du so dir Therapie gönnen kannst.
Ja, genau das wollte ich gerade sagen. Wir haben andere Probleme. Wie soll man sich Therapie leisten? Es werden nur sehr wenige Formen überhaupt von der Krankenkasse finanziert. Dann gibt es wenige Therapieplätze, kaum Zulassungen. Alles noch große Probleme. Mhm. Völlig klar. Aber es gibt einen Weg, und das ist einfach eines meiner Lieblingsthemen überhaupt, die Familienaufstellung. Die kann man nämlich ziemlich einfach machen. Ich will nichts jetzt hier sagen, macht einfach mal drauf los. Aber der große Vorteil von diesem Weg ist, man muss dafür nicht in ein Seminar gehen oder so. Weil derjenige, der das Ganze anleitet, muss nur ganz wenige Regeln befolgen und danach nur noch beobachten. Das ist keine intervenierende Therapie, wo man jemandem sagt, hör zu, du musst das und das ändern, wo man sehr viel falsch machen kann. Ja. Mhm. Sondern das eigentlich bist du die Person, wenn du es machst.
Aber wie funktioniert das?
Also, ja, pass auf.
Du sagst ganz oft zu mir, Iris, das musst du mal machen.
Ja.
Ich denke mir, no way.
Das müssen alle mal machen. Ich finde es den Wahnsinn.
Ich stelle mir das so vor, wie meinen Namen zu tanzen.
Nein, überhaupt nicht. Also, wenn du irgendeinen Kontext findest, in dem du es machen kannst, du hast eine Handvoll von Leuten, mit denen du dich zusammentust. Und es spielt noch nicht mal eine Rolle, ob ihr euch schon gut und lange kennt oder überhaupt nicht und gerade frisch zusammengewürfelt wurdet. Du suchst dir aus der Gruppe Leute aus, die repräsentieren sollen. Die sollen deine Familienmitglieder repräsentieren. Und du musst denen wirklich nicht viel sagen. Du sagst ihnen, wer sie sind, was ihre Rolle ist und bringst möglichst kurz und einfach verständlich dein Problem zum Ausdruck. Du erklärst, was dein Problem ist, ja. Und das ist schon fast die gesamte Arbeit, die passieren muss. Danach sollen alle einfach nur fühlen. Fühlen, was sie jetzt am ehesten machen würden in ihrer Rolle. Ganz wichtig, das ist kein Spiel, kein Theaterspiel, dass man da jetzt, oh, jetzt bin ich aber deine Mutter und sag dir, du sollst dies und dann. Nein, 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 nein. Überhaupt nichts machen, sondern wirklich nur wahrnehmen. Und dabei entstehen dann Sachen wie, du gibst mir die Rolle, meinetwegen deines Bruders, ja, und erzählst ein Thema. Und ich merke, dass es mir schwerfällt, dir in die Augen zu schauen. Ich merke, dass ich mich von dir abwenden will oder so. Also das Tolle daran ist, dass diese Form von Therapie darüber funktioniert, was man alles nicht aussprechen, benennen kann, intellektualisieren kann, sondern man fühlt. Und das kann jeder. Das kann jeder Mensch, wenn du dich einfach nur darauf einlässt, dass du empfindest, was geht denn von dir aus? Du bringst dein System, das du in dir trägst, da rein. Und alle reagieren auf einmal darauf, ey Iris, und dann hörst du Sätze, diese Sätze lösen so viel in dir aus. Also ich kann das nur, man merkt's, ne? Ich brenne dafür richtig, ich finde das einen Wahnsinnsweg.
Könnte das also funktionieren, wenn ich jetzt mit fremden Personen meine Familie darstelle, jemand ist mein Bruder,
ja? Ja.
Dass der mir dann ein Burp-Video zurückschicken? Weil mein Bruder schickt mir immer lustige TikToks.
Ja.
Nein. Sind diese Stilmittel erlaubt?
Stilmittel erlaubt, ja, du kannst dir das einfordern. Du kannst sagen, mach bitte dieses, mach bitte jenes. Mhm. Aber du sprichst von einer Handlungsebene, von Tätigkeiten, von Interaktionen. Aber ach,
das macht man dann nicht.
Ja, man kann, aber es geht darum gar nicht. Es geht darum, was gefühlt wird. Was empfinden die Leute, denen du eine Rolle zuschreibst?
Ich habe jetzt noch eine Frage.
Ja.
Funktioniert es eher bei Familien, die eher nicht so miteinander reden? Weil wir, guck mal, was, wenn ich jetzt zu meiner Familie nach Hause gehe, ich weiß, was die fühlen, die wissen, was ich fühle, wir kennen uns alle so gut.
Ja.
Wir benennen das auch in der ersten Sekunde schon.
Mhm.
Funktioniert es dann da trotzdem?
Ja, vorausgesetzt, du hast einen Auftrag, das ist auch super wichtig. Du gehst damit rein mit einem Wunsch, dass dir was fehlt, dass du denkst, ich komme nicht in meine Kraft, auch wie wir das jetzt in den Sprachnachrichten gehört haben, ja. So, ich bin von irgendetwas belastet, blockiert, ich muss mich schützen, ich brauche eigentlich einen Kontaktabbruch. Das ist schon drastisch. Es kann ja auch ein Problem sein, bei dem du weiterhin noch im Kontakt bleibst. Aber irgendetwas, was du für ein Problem hast, na klar funktioniert das dann. Auch wenn du eine Familie, ein System damit reinbringst, wo schon sehr viel gesprochen wird. Du wirst feststellen, die Leute, denen du eine Rolle gibst, die werden dann halt sehr gut darüber sprechen können. Und andere, wo sehr viel geschwiegen wird oder Familien, in denen es total geschwätzig zugeht, aber nie wird ernsthaft über die Sache gesprochen, über den Kern, nicht ehrlich, das überträgt sich auf die fremden Leute, denen du diese Rolle gibst. Die werden dann auch auf einmal, wenn du sie fragst, und wie fühlst du dich als meine Mutter? Die werden total geschwätzig, aber geben keine richtige Antwort, wie sie sich wirklich fühlen. Aber stell dir das doch mal vor, dass das passiert. Du kriegst ja dadurch einen Blick von außen da drauf. Das ist nicht mehr deine wirkliche Mutter, die das macht, sondern eine fremde Person. Und durch diese Fremdheit siehst du das mit neuen Augen.
Ich verstehe. Und es funktioniert, weil man ja immer sein System, also die Muster, die man hat.
Ja.
Die zeigt man damit.
Die zeigt man nicht nur, sondern das ist das, was mich daran am meisten fasziniert. Du checkst, wie stark du als Individuum eigentlich bist. Dass du so viel System, so viele Muster in dir trägst, dass du damit andere Menschen, wenn man dieses Spiel spielt und sich darauf einlässt, komplett fernsteuerst sozusagen. Die machen das ja freiwillig, die machen das ja mit und für dich, ne? Aber die empfinden alles von dir, alles, was du in dir trägst, deine Biografie, alle Ereignisse, die überträgst du da auf andere Menschen und die handeln entsprechend oder vor allem halt, das ist der Punkt, fühlen entsprechend. Und das ist sogar generationsübergreifend. Dein Ur-Ur-Uropa hatte ein ganz traumatisches Erlebnis mit einem aggressiven Hund, hat eine ganz schlimme Angst vor Hunden entwickelt, verhält sich seinen Kindern gegenüber so und die imitieren. Das ist ja das Erste, was wir machen, wenn wir auf die Welt kommen. Wir imitieren Verhalten, geben das an Generationen weiter und du hast eine irrationale, nicht erklärbare Angst vor Hunden heute. Es gibt aber kein Erlebnis in deinem Leben mit einem Hund. Auf diese Weise, mit so einer Familienaufstellung, kann man der Sache auf den Grund kommen und feststellen, ach, das ist ein Auftrag von früheren Generationen. Ich brauche den gar nicht.
Aber woher kriege ich raus, dass mein Uropa ein Problem mit Hunden hatte?
Wenn das so wäre. Das ist dein Thema, ja? Du sagst, ich will diese Familienaufstellung machen, ich habe eine panische Angst vor Hunden. Ich kann mich an nichts erinnern, das mir einen Grund liefern würde in meinem Leben. Du stellst dir deine Familie auf mit fremden Leuten und irgendwie wird dabei zur Sprache kommen, dass jemand sagt, ich hatte das auch schon, ja? Von deinen Elterngenerationen. Bei mir genau das Gleiche. Ich habe dasselbe. Auch Angst vor Hunden. Ich kann dir auch nicht erklären, warum. Dann stellst du vielleicht eine zusätzliche Generation mit auf. Und irgendwann kommt halt so ein schwaches Signal von jemandem, der sagt, ja, bei mir schon. Das sagt man vielleicht auch irgendwie einfach.
Ja, vielleicht sagen die das auch alle in der Gruppe, genau. Weil denen nichts einfällt. Und weil die einfach komplett unkreativ sind, in der Aufstellung sind. Und dann einfach so, ja, bei mir war das auch schon.
Ja,
dann gibt es Mittagessen.
Ich gebe dir recht, das wäre ja auch wirklich spirituell und horoskopisch, wenn man da
das
jemanden, der gar nicht mehr lebt.
Deswegen, ich bin skeptisch gerade.
Musst du nicht sein. Weil ob es nun dann tatsächlich die faktische Geschichte ist oder nicht. Wenn du eine Zeitreisemaschine hättest und du könntest überprüfen, ob das nun stimmt, das spielt keine Rolle. Du entdeckst, es ist nicht dein Thema. Es ist ein Generationenauftrag. Und das ist dann die Wahrheit. Wer es denn jetzt nun genau war und was genau die Geschichte damals war, ist vielleicht nicht das Wichtige. Wichtig ist, dass du erkennst, das ist nicht meine Geschichte.
Das ist doch Verdrängung.
Nein.
Du gehst in eine Familienaufstellung, weil du ein Problem hast. Mhm. Du hast irgendeine Angst. Und dann stellst du irgendeine fremde Person, die du gerade auf der Straße kennengelernt hast, stellst du da auf und sagst, spiel mal kurz meinen Uropa. Und dann sagt er, ja klar, mach ich. Und dann sagt er, ja, ich habe auch schon die Angst gehabt. Ja. Und dann gehst du raus aus der Sitzung und sagst, ja, das ist nicht meine Angst, das ist die von meinem Uropa. Das ist doch gestört.
Iris, gestört wäre das Gegenteil, zu sagen, das ist zwar die Angst von meinem Uropa, aber ich übernehme sie, ich behalte sie. Warum nicht? Du hast ja die Prämisse gerade übersprungen, dass diese Angst, die du hast und die dein Problem heute ist, dass du schon überprüft hast, woher könnte sie denn heute kommen und du findest nichts. Das ist ja die Voraussetzung, damit geht's ja los. Du findest nichts in deinem eigenen Leben, woran du erkennen kannst, ja, das war halt ich oder das bin ich, das habe ich verursacht, das ist ein Erlebnis, das ich hatte. Nee, es sind diese unaussprechlichen Dinge. Übertragungen, die du von klein auf bekommst, weil du in ein System geboren wirst, das du noch gar nicht begreifen kannst, zu einem Zeitpunkt, wo es dich schon massiv prägt. Darum geht's.
Okay, ich bin überzeugt.
Ja?
Nee, aber es ist...
Du Arschloch!
Ich hätte Spaß daran. Ich würde es machen.
Ja.
Ich würde mal gucken, was mein Uropa so für Probleme hat. Die geile Sache ist, Matthias, ich kenne ja niemanden. Meine Mutter hat ja alles verschwiegen. Die ist ja nach Deutschland gekommen. Ich habe keinen Plan, mit wem ich eigentlich irgendwo noch verwandt bin, wer was mit mir zu tun hat. Ich werde herausfinden, was die alle für Probleme haben.
Es ist sehr gut, dass du das nochmal so konkret benennst. Du würdest ja nicht sofort deinen Uropa da aufstellen. Du stellst erstmal deine Mutter auf. Und dann sagt diese fremde Person als deine Mutter erstmal, was sie fühlt. Und wenn du sie dann fragst, und was fühlst du gegenüber deinen Eltern, Großeltern und so, da wird's interessant. Es ist sehr gut, dass du das nochmal so dargestellt hast, weil man da dieses Missverständnis nochmal ausräumen kann. Es ist keine Wahrsagerei, dass eine fremde Person sofort als dein Uropa dir sofort Geschichten erzählen kann. Nee. Das sind die direkten Verbindungen. Habe ich dich jetzt überzeugt damit?
Ich würde das mal ausprobieren.
Sehr gut.
Wo gibt's denn Seminare dazu?
Wir machen das bei unserer Live-Show einfach mit dem Publikum. Wir holen irgendjemanden auf die Bühne und sagen, das jetzt ist deine Mutter.
Das finde ich richtig. Oder du verkaufst einfach solche Seminare und wir bieten jetzt so einen Code damit an. Oder
ey, ganz
so.
Im Ernst. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ich glaube nicht über Jahre hinweg, aber mal als Erlebnis.
Das wäre dein Ding, ne?
Ja.
Ich finde es auch super interessant, aber ich glaube, da merke ich immer meine Prägung. Da muss man erstmal lange arbeiten. Weißt du, ich sitze hier im Podcast und erzähle, wir müssen alle viel offener sein, wir müssen alle ganz anders sein. Ja. Und dann sitze ich hier und mache mich die ganze Zeit darüber lustig. Ne?
Ja.
Ja. Aber ich habe sie, die Offenheit, ich spüre sie.
Ja?
Das arbeitet aber
noch. Du kannst sie nur nicht ausdrücken.
Ja. Ja, genau. Ja.
Haben wir noch eine Sprachnachricht?
Ich spiele eine ein.
Bei Families muss ich immer dran denken, wie es ist, wenn ich zurück zu meiner Familie nach Hause fahre. Ich wohne seit 7 Jahren nicht mehr da und trotzdem, jedes Mal, wenn ich da bin, fühle ich mich wieder, als wäre ich 17, als wäre ich 18, kurz bevor ich ausgezogen bin. Und das ist kein gutes Gefühl. Ich möchte das nicht haben. Das ist auch der Grund, warum ich nicht länger als 3-4 Tage zu Hause sein kann. Und dann fühle ich wirklich, dass ich da weg muss, dass ich wieder raus muss. Und ich kann auch genau festmachen, was das alles ist, was mich da stört an diesen Rollen, die da wiederkommen. Und ich weiß auch, dass sie nicht mehr da sind. Und trotzdem kriege ich sie nicht raus. Das ist total absurd. Ich möchte so nicht sein oder so nicht mehr sein. Und ich bin so auch nicht mehr. Und trotzdem, jedes Mal, wenn ich wieder da bin, bin ich wieder in diesem Umfeld, das mich wieder so fühlen lässt. Und das ist eine Person, die ich nicht sein möchte. Und trotzdem geht das nicht weg. Vielleicht habt ihr da irgendwie einen Tipp dazu oder ja, was dazu zu sagen.
Schau mal, das passt doch gerade total zu dem, was du gesagt hast.
Ja.
Das ist doch das, ne?
Da würde ich eine Familienaufstellung machen, genau. Und was er beschreibt, dass er sich sofort so fühlt. Es sind Systeme und die sind so stark und dadurch so faszinierend, ja.
Was ist dann das Ziel von der Familienaufstellung?
Das, was du schon erreicht hast. Du hast das vorhin so formuliert, dass du in deiner Mutter nicht mehr die Person siehst, bei der du nicht nachvollziehen konntest, warum sie so gehandelt hat früher, sondern als einen Menschen. Als einen Menschen auf Augenhöhe, ein Mensch, der seine eigene Logik, seine eigenen Umstände damals hatte. Wenn du das kannst, dann bist du ja daraus befreit. Du bist dann nicht mehr das Opfer von jemandem, der dich irgendwie behandelt hat, sondern zwei ebenbürtige Menschen. Jetzt ist die Frage an dich. Du hast ja keine Familienaufstellung gemacht und du hast trotzdem genau dieses Ziel erreicht. Wie?
Ich glaube, irgendwas habe ich richtig gemacht. Dass ich
Holt euch Tipps von Iris Gaffritsch. Ihr macht einfach irgendwas richtig, dann wird's schon laufen.
Nein. Ich habe permanent in meinem Leben
irgendwas richtig gemacht.
Ein Umfeld gehabt, mit dem ich gut reden konnte. Mhm. Ich habe immer Leute gehabt, mit denen ich reden konnte. Und mir war das so scheißegal mit dem Status, sondern ich wollte immer interessante Leute um mich herum haben. Mhm. Und dadurch, dass ich mit anderen reden konnte, konnte ich ein bisschen über meine Familie nachdenken. Und dann konnte ich mit denen offener reden, wenn ich irgendwas Neues gelernt habe, eine neue Sicht auf Dinge hatte, dann habe ich versucht, das zu verändern in der Familie, einen neuen Blickwinkel reinzubringen.
Dir ist klar, dass du gerade Familienaufstellungen im Alltag beschreibst, ne? Du hast dir fremde Leute geholt und mit denen Lösungen gefunden, durch Offenheit. Das ist runtergebrochen, das, was ich beschrieben habe, was Familienaufstellung so interessant macht.
Ja gut, aber ich habe nicht irgendeinen Fremden von der Straße geholt und habe gesagt, sei mein Großonkel.
Ja, was wegfällt, ist die Technik der Repräsentation.
Ich hatte Freunde.
Freunde. Und dann habe ich irgendwas nicht mehr richtig gemacht und dann sind sie weg.
Guck mal, über die Zeit, und ich glaube, das ist mein Fazit für mich aus der Familiensache. Ich habe immer nach der Zott-Sahne-Joghurt-Familie geschaut, ne? Mhm. Und eigentlich habe ich sie zu Hause.
Ihr seid die Zottflodders. Da kommt die Geschichte full circle wieder zurück.
Aber es ist wirklich, es ist genau das. Mhm. Wenn ich jetzt zu meiner Mutter gehe, dann habe ich knall mich auf die Couch. Gut, ich esse dann keinen Joghurt, ich esse dann irgendwas, was die mir kocht. Und ich vertrage keinen Joghurt.
Mit Vegeta. Ja.
Aber das ist toll. Und dann lachen wir miteinander. Aber wir heulen auch ganz viel zusammen, weil auch ganz viel Trauriges manchmal passiert. Aber es ist genau das, was ich will. Und ich bin unfassbar dankbar, dass ich das haben darf.
Ja.
Aber ich sehe auch, dass ich habe es auch in den ganzen Nachrichten. Wir haben so viele Nachrichten bekommen, wo die Leute gesagt haben, ich musste das Ganze trennen. Ich musste mich lösen von meiner Familie. Da wünsche ich mir einfach, dass wir in der Gesellschaft sowas sehen und akzeptieren und die Leute aufnehmen und sagen, okay, dann seid ihr jetzt ein Teil unserer Familie.
Ja, das kann ich auch nochmal von einer anderen Seite ergänzen. Weil es bei mir anders war als bei dir und ich trotzdem genau das Gleiche sagen würde, dass ich extrem dankbar sein kann für meine Familie. Und bei mir gab es aber mal wirklich einen bewussten Moment der Abnabelung von meiner Familie, von meinem Familiensystem mit Anfang 20. Nicht mit Kontaktabbruch, nicht mit, ich finde meine Familie schlimm und schrecklich und so, gar nicht, ne? Aber schon mit einer Entscheidung, boah, es gibt ein paar Dinge, die können so für mich nicht weitergehen. Ich muss das mal hier ganz grundlegend verändern. Und ich bin total dankbar dafür, auch dafür, dass das nötig war, dass ich eine Familie hatte, in der das nötig war zu machen, weil man dadurch ja was lernt, was man wieder in anderen Systemen anwenden kann, dass man irgendwann wirklich sagen kann, hör zu, ich will nicht wegrennen und abhauen und den Kontakt abbrechen, sondern etwas verändern. Das habe ich da gelernt, das habe ich in meiner Familie gelernt. Und das ist voll wichtig für mich.
Es ist doch wie im Flugzeug, dass du dich erstmal selber retten musst, bevor du die anderen rettest. War das nicht so im Flugzeug?
Doch, doch.
Ja.
Und ich musste nur über den Gedankensprung lachen. Jetzt fehlt noch Jesus mit der Dornenkrone und wir sind wieder im Chaos.
Pass auf, ich sehe das mit deinen Familien genauso. Mhm. Rette erstmal dich selber, bevor du die anderen in deiner Familie retten willst.
Ja.
Weil ich glaube, manchmal versucht man zu sehr, sich selber aufzugeben oder den Eltern zu gefallen.
Ja.
Und alle bekommen weniger Kraft. Und wenn man erstmal sich selber findet und sich selber retten kann, dann kann man versuchen, entweder überhaupt irgendwas noch in dieser Familie zu retten oder eine Bindung zu verbessern oder einfach wirklich für sich festzustellen, hey, ein totaler Kontaktabbruch, so wie wir es jetzt in manchen Nachrichten hatten, der hilft mir. Der bringt vielleicht eine neue Familie zustande. Und wir haben da noch eine Nachricht bekommen. Matthias, ich will, dass du die vorliest. Die beschreibt ein bisschen das, was ich da gerade meine.
Okay. Hey, eure Majestäten, Gleichberechtigung ist so wichtig. Das Thema Couple of Families löste in mir gleich so viele Dinge auf einmal aus, dass ich eigentlich halbwegs redegewandt lieber etwas dazu schreibe. Ich kam 1984 auf die Welt als Sohn einer damals 15-jährigen Mutter. 1984 im katholischen Bayern. Da war das schon noch ein Thema, das mit Vorsicht zu genießen war. Ich verbrachte die ersten beiden Jahre mit meiner Mutter im Mutter-Kind-Heim unter Nonnen und kam auf Geheiß des Jugendamtes zu Pflegeeltern, welche mich im Nachhinein echt schlecht behandelten. Also als Beispiel, ich habe als Kind noch lange ins Bett gemacht und als Strafe, wenn das Bett nass war, musste ich eine Stunde nackig auf der Straße stehen, sodass ich dort am Pranger von allen Nachbarn gesehen werden konnte. Mit 7 Jahren kam ich in ein Kinderheim. Retrospektiv war dies die beste Zeit meiner Kindheit. Zwar ging es dort zu, hier fehlt glaube ich ein Wort, wie es dort zuging, das kann man sich denken. Also zwar ging es dort zu, es waren viele Kinder da, aber auch Freunde, die bis heute Freunde oder gar beste Freunde sind. Mit 12 Jahren wurde meine Mutter von Heimleitung und Psychologen etc. mehr oder minder dazu gedrängt, dass sie mich nach Hause nimmt. Auch dort war es nicht wirklich schön, mit einer total überforderten Mutter, die ihr ganzes Leben genießen konnte, weil allein und ohne Verantwortung. Sie war viel weg, feiern und all das, was man als Single halt so macht. Was ich mit diesem ganzen Text sagen will, ich hatte nie das Familiengefühl erlebt, welches ich immer wieder mal durch das Schlüsselloch von außen bei anderen Familien sehen durfte, ohne es aber zu spüren. Dennoch wünschte ich mir immer Kinder, wohl um mir das Familiengefühl selbst zu erschaffen und um es besser zu machen, als ich es hatte. Mit 19 Jahren erhielt ich jedoch die Diagnose Krebs und es war kurz vor knapp bei mir mit einem Non-Hodgkin-Lymphom. Durch die Chemotherapie wurde ich unfruchtbar und Geld, um Samen einzufrieren, war nicht vorhanden. Demnach starb zwar nicht ich, jedoch aber das Leben, noch bevor es erschaffen werden konnte. 2-mal ließ ich mir bestätigen, dass ich unfruchtbar bin, von Ärzten in Berlin, wo ich einige Jahre wohnte und arbeitete, und zu Hause in Bayern. Im Januar erhielt ich dann von meiner Freundin ein Foto eines positiven Schwangerschaftstests. Klar stand kurz die Frage im Raum, ob sie mir fremd ging, dies konnte ich jedoch schnell verwerfen. Nun werde ich Vater der kleinen Mariella und danke wem auch immer für dieses Wunder und auch dafür, dass ich das Gefühl Familie, von dem viele andere Menschen direkt oder indirekt sprechen, noch selbst erleben darf. Durch meine Freundin und ihre Familie konnte ich dieses Gefühl eines gewollten und geliebten Kindes bereits erfahren und nun darf ich durch ein Wunder dieses Gefühl meiner Tochter vermitteln. Mir kommen die Tränen der Freude, während ich diese Zeilen schreibe. Falls ihr es bis hierher geschafft habt, dann danke fürs Lesen und Durchhalten. Mir tut es gut, dies geschrieben zu haben. Wow.
Ja, ne? Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Allein diese Strafe am Anfang.
Ja.
Da habe ich wieder gedacht, was das für dumme Leute waren. Psychologische Null-Ahnung.
Ja.
0,0. Das ist ganz typisch für Kinder, wenn sie ins Bett machen, dass irgendein Trauma passiert ist, irgendwas. Aber gut, egal. Was mich so an dieser Geschichte auch bewegt hat, ist dieser ganze Verlauf jetzt auch zum Ende hin.
Mhm.
Dass das so eine Wendung nimmt, weil ich, als ich das gelesen habe, habe ich nicht gedacht, dass es diese Wendung nehmen würde.
Ja.
Und wir freuen uns wahnsinnig mit dir.
Ja.
Und wünschen dir ganz viel Kraft und eine wundervolle Zeit mit deiner Tochter und mit deiner Familie und dass du das leben kannst, was du dir immer gewünscht hast.
Ich finde es auch richtig schön, dass das so die letzte Geschichte bei diesem eigentlich ziemlich schweren Thema ist.
Mhm.
Mit Ausnahme einer blutigen Sage, die ich jetzt im Outro noch erzählen würde. Bevor ich die Sage erzähle, wissen wir schon das Thema der nächsten Folge?
Competitions. Ich möchte über Ellenbogenmentalität reden.
Oh, das finde ich sehr gut. Das ist auch irgendwie in der Nähe vom Thema heute, ne? Eigentlich haben wir mal wieder ein Thema, das viel zu komplex für eine Stunde ist. Und wir haben ganz viel nicht besprochen, zum Beispiel so Rollen unter Geschwistern, die man einnehmen kann. Und dazu passt die Sage, die ich heute erzählen will, die auch eigentlich, ich habe total Respekt vor dieser Sage. Ich habe schon öfter mal gedacht, die würde passen zu diesem Thema und jenem Thema. Aber diese ganze Sage, die Orestie, die würde mehrere Podcast-Folgen füllen.
Okay.
Es ist ein Generationendrama.
Mhm.
Und deswegen erzähle ich heute nur einen kurzen Ausschnitt. Und irgendwann greifen wir den Faden da wieder auf. Vielleicht in der nächsten Folge. Es fängt an mit einer Figur, die wir schon mal kennengelernt haben. Ich habe ihre Geschichte am Ende der Folge Couple of Kings erzählt. Das war Tantalos, der in der Hölle, im Tartaros ist und immer Durst und Hunger hat, aber nie ganz an die Früchte über sich drankommt und nie ganz ans Wasser unter sich.
Mhm.
Er hat diese Strafe bekommen, weil er seinen Sohn Pelops den Göttern aufgetischt hat, als Essen, hat Gulasch aus ihm gemacht und gesagt, hier, den könnt ihr essen. Erinnerst du dich an die Sage?
Ja, war der nicht so ein bisschen wie Frank Rosin?
Ja, ich habe ihn damals verglichen mit Matthias Döpfner, weil er so ein Angeber war.
Ach, stimmt.
Aber Frank Rosin finde ich auch gut. Jetzt ist das Ding, warum ich dachte, boah, das passt so zu Couple of Families. Die Götter verfluchen ihn ja und schicken ihn da in diese Tantalos Qualen im Tartarus. Aber sie verfluchen auch seine ganze Familie, seine Nachkommen. Und er ist jetzt der Ur-Ur-Opa in einer ganzen Reihe von Sagen und auf jeder Ebene der nachkommenden Generationen kannst du diesen Fluch verfolgen und wiedersehen, was für eine Scheiße da passiert. Und ich will es jetzt in folgende Richtung erstmal nur erzählen. Sein Sohn Pelops, den er gekocht hat, der wurde ja von den Göttern nicht gegessen. Nur Demeter hatte ein Stück von seiner Schulter probiert und die Götter haben es aber gecheckt und den Sohn wiederbelebt. Können sie ja. Haben ihn wieder hergestellt und er hatte nur dann einen weißen Fleck an der Schulter, wo Demeter ein Stück gegessen hatte. Und dieser Fleck an der Schulter, der zieht sich jetzt durch das Geschlecht der Tantaliden, so heißen die auch. Alle Nachkommen haben einen weißen Fleck an der Schulter. Und das ist alles von dieser einen Geschichte von Pelops. Die Scheiße ist aber, Pelops, der eigentlich nur ein armes Opfer war, auf dem lastet auch der Fluch. Der zieht aus, um sein Glück zu finden. Er wird zum Loverboy von Poseidon, der findet ihn gut, der holt ihn eine Weile zu sich ins Meer, schenkt ihm dann fliegende Pferde zur Belohnung, dass der eine schöne Zeit mit ihm hatte. Und Pelops lernt eine Frau kennen, Hippodameia. Sie ist eine Königstochter.
Diesen Namen. Hippodameia. Klingt wie bei den Sims, ohne Mist.
Er lernt sie kennen, verliebt sich in sie, will sie haben, sie ist aber eine Königstochter. Und ihr Vater sagt, na gut, es gibt viele, die meine Tochter haben wollen. Folgendes ist die Hürde. Ihr macht ein Wagenrennen mit Pferden. Ihr versucht mit meiner Tochter, mit Hippodameia, abzuhauen aus meinem Reich. Ich komme euch mit meinem Pferdewagen hinterher. Und wenn ich es schaffe, euch einzuholen, bevor ihr mein Reich verlasst, dann bringe ich euch um. Das haben viele versucht. Das ist wie dieses Märchenmotiv, immer der König, der seine Tochter nicht hergeben will. Und wer die Challenge nicht schafft, der stirbt. Pelops hat ja die fliegenden Pferde. Also traut er sich, diese Challenge anzunehmen. Aber der Vater, der hat auch magische Pferde. Also muss er noch pfuschen. Pelops muss pfuschen, um dieses Rennen zu gewinnen. Er muss einen Diener bestechen, dass der die Achsen vom Wagen des Vaters manipuliert. Ja, dass der statt Holzstiften, die in den Rädern sind, dass er dort Wachsstifte einbaut, die zerbrechen, wenn der Vater losreiten wird. Das macht er und er verspricht diesem Diener dafür, wenn du das für mich machst und ich dadurch diese Hippodameia heiraten darf und das Reich des Königs bekomme, dann verspreche ich dir, du darfst eine Nacht mit meiner Frau schlafen.
Der erinnert mich an Bert Wollersheim. Kennst du den von RTL 2?
Nein. Aber die Sagen erinnern dich ziemlich oft an RTL 2, ne?
Ja, der war im Rotlichtmilieu tätig.
Ach.
Ich weiß nicht, wie man den offiziell nennen darf.
Sein Job? Seine Berufsbezeichnung?
Ja, genau.
Wir wissen alle, was du meinst. Was
ja,
aber.
Genau. Nun ja, erzähl weiter.
Naja, Pelops hält dieses Versprechen nicht. Er gewinnt das Rennen und nimmt dann diesen Diener mit auf einen Flug mit seinen fliegenden Pferden und zeigt ihm von oben das Reich und sagt, guck mal, das habe ich durch dich gewonnen, danke. Und siehst du da unten, da ist Hippodameia. Und der Diener sagt, ja, du hast mir eine Nacht mit ihr versprochen, ne? Und Pelops sagt, kannst du haben und schubst ihn runter. Der stirbt. Und im Fall verflucht er ihn noch zusätzlich. Und diese Gewalt, die der Vater schon angefangen hat, diese Skrupellosigkeit, die zieht sich durch die Familie. Pelops kriegt Hippodameia, zeugt Kinder mit ihr. Die heißen Atreus und Thyestes. Und die kommen gleichzeitig auf die Welt, zweieiige Zwillinge. Und die kommen ineinander verkeilt und verkrampft und hassverzerrt auf die Welt. Schreckliche Gesichter, weil sie sich schon im Mutterleib bekämpfen und hassen. Die Mutter, jetzt sind wir voll im Kern von diesem Couple of Families-Ding. Die hält die beiden im Palast weit voneinander entfernt und spielt ein Spiel. Wenn sie zu Atreus geht, dann lästert sie mit ihm über Thyestes. Und wenn sie zu Thyestes geht, dann andersrum. Und dadurch gewinnt sie die Liebe der beiden. Aber die beiden erkundigen sich bei ihr immer hasserfüllt. Und wie geht's dem Arsch noch? Schönes Familiendrama. Die beiden hassen sich so sehr, wenn sie erwachsen werden, sind sie, und das finde ich, spielt schon rein ins Thema der nächsten Folge, immer in Competition zueinander. Wer das Erbe antreten soll, König werden soll, übrigens von Peloponnes, was ja bis heute so heißt in Griechenland, und das ist benannt nach Pelops, daher kommt Peloponnes, genau. So, darum, aber auch um die Frau. Atreus hat eine Frau und Thyestes schnappt sie sich. Und aus Rache, jetzt kommt der Höhepunkt von diesem Abschnitt, von dieser ganzen großen Familiensaga. Aus Rache serviert Atreus Thyestes ein Essen. Und nachdem er es gegessen hat, stellt er fest, das waren seine eigenen Kinder, die er da gegessen hat. Und das meine ich mit Familienaufstellung. Vom Opa, Tantalos, der den Göttern Pelops zum Essen servieren wollte, überträgt sich dieses seltsame Verhaltensmuster, dieser Kink, diese ekelhafte, abscheuliche, brutale, hässliche Art, Kinder als Essen zu servieren, auf die Enkel. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, die griechischen Sagen, die sagen manchmal auch was aus über Familien, wie zum Beispiel die Fritzels oder so.
Die sagen einiges Kaputtes.
Ja.
Und ist dir aufgefallen, dass Pelops wie Kelloggs klingt?
Ja.
Ja, gut.
Wie ein Müsli serviert. Klein gehackt in Milch. Knusprig.
Okay, wir freuen uns auf euch nächste Woche. Wie immer freuen wir uns über gute Bewertungen.
Teilt doch diese Folge in eurer Familie. Schickt sie den Menschen, mit denen ihr schon lange keinen Kontakt mehr habt.
In den Shownotes sind Tickets für hier ein Now-Festival.
Oh ja, gut, dass du das nochmal erwähnst.
Und wir haben euch lieb.
Macht's gut.
Tschüss.